Ein herzliches Grüß Gott aus dem Studio von Kirche in Not in München. Hier ist wieder die katholische Presseschau. Heute ist bei mir zu Gast der Pressesprecher des Bistums Regensburg, Clemens Neck. Herr Neck, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mal da sind.
Danke für die Einladung.
Der Papst im Irak, ein historischer und heikler Besuch, nicht nur wegen Corona. Die Sicherheitslage ist zum Bersten gespannt. Unermessliches Leid haben die Christen im Irak durchlebt. Ihnen galt das Hauptaugenmerk des Papstes. Mit in der offiziellen Delegation dabei war auch eine Vertreterin von Kirche in Not. Seit Jahren unterstützen wir von Kirche in Not die Christen im Irak und den Wiederaufbau nach dem IS. Frieden nach dem Krieg und Frieden zwischen den Religionen, das war der zweite Schwerpunkt des Papstbesuches. Der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka, kommentierte in die Tagespost: Die Religionen werden für den Friedensprozess immer wichtiger, gerade wenn es auf anderen Ebenen kein Vorankommen gibt. Das geplante Treffen zwischen Franziskus und dem Oberhaupt der Schiiten im Irak, Großayatollah Ali al-Sistani, verdeutlicht das. Als historische Großtat bewertet FAZ-Korrespondent Matthias Rüb die Papstreise in den Irak. In Mosul hatte der Führer des IS sein Kalifat ausgerufen. Das Terrorregime eines blasphemischen, sunnitischen Islams. Von Mosul aus würden sie nach Rom ziehen und dort dem Papst den Kopf abschneiden. Da stand er nun, der Papst aus Rom, auf dem Kirchplatz von Mosul. Ein demütiger Zeuge des Sieges über die Gewalt der Menschen an den Menschen. Herr Neck, Zeichen der Solidarität mit der kleinen christlichen Minderheit, Dialog mit den gemäßigten Kräften auch im Islam, das gehört für Papst Franziskus zusammen. Muss man aber auch sagen, manche Katholiken sind des Dialogs müde. Das sei doch nur ein Monolog von katholischer Seite, grätschte selbst ein irakischer Bischof beim Papstbesuch dazwischen. Wie bewerten Sie das?
Also ich denke, man muss den irakischen Bischof wirklich verstehen. Die Christen haben da Unfassbares gelitten. Und oft waren das die unmittelbaren Nachbarn, die hier zu Tätern wurden, auf brutalste Art und Weise. Da kann man nicht so von heute auf morgen zur Tagesordnung übergehen. Andererseits, ich musste dran denken an die Situation am See Genezareth, wo nach der durchfischten Nacht Christus den Aposteln gesagt hat, jetzt legt mal die Netze auf der anderen Seite aus. Ich denke, es ist die Aufgabe auch der Kirche und in dem Sinne auch des Papstes, die Netze der Menschlichkeit und der Vernunft immer wieder auszulegen, auch und gerade vor dem Hintergrund dessen, was in den letzten Jahren dort passiert ist.
Also auch ein bisschen die Netze des Neuanfangs. Ich habe es ja angesprochen, Kirche in Not unterstützt diesen Neuanfang, Wiederaufbau der Christen im Irak. Es gibt aber auch in Deutschland Stimmen, zum Teil namhafte Experten drunter, die sagen, das ist naiv. Der Exodus der Christen ist nicht aufzuhalten. In ein paar Jahren kann das alles wieder kaputt sein. Was ist denn jetzt richtig?
Also ich will mir nicht anmaßen, hier über richtig und falsch zu reden. Aber wie Sie schon sagen, die Experten sind hier aus Deutschland. Es kommt darauf an, wie die Menschen vor Ort erleben, empfinden. Und die leben dort seit 2000 Jahren. Und es ist gut und richtig, ja, es ist gut und richtig, die Menschen zu unterstützen, ihnen zur Seite zu stehen und auch Zeichen des Neuanfangs zu setzen.
Nicht nur im Irak sind religiöse Minderheiten bedrängt. Religiöse Verfolgung nimmt zu, am meisten betroffen die Christen als weltweit größte Religionsgemeinschaft. Doch wie damit umgehen in einer säkularen Gesellschaft wie Deutschland? Menschenrechte ja, Solidarität mit verfolgten Christen nein. Der Historiker Julien Reitzenstein legt in einem Kommentar für die Welt den Finger in die Wunde. Eine Solidarisierung mit den Opfern wird rasch in eine Kritik an den Tätern verkehrt. Und während am rechten Rand Muslime pauschal als Bedrohung instrumentalisiert werden, sieht man am linken Rand beim wichtigen Thema Menschenrechte nicht allzu genau hin, wenn es um die Menschenrechte von Christen geht. Ich möchte mal zugespitzt fragen, Herr Neck, und das kommt nicht nur von mir, sondern das ist auch etwas, das sich oft in der öffentlichen Debatte findet. Ist für verfolgte Christensein gleich politisch oder, wenn man das überhaupt sagen will, kirchlich rechts, wirklich in großen Anführungsstrichen sein? Und welcher Weg führt raus aus dieser Etikettierung?
Ja, wir leben im Zeitalter, wo Etiketten beliebt sind über alles. Man klebt auf irgendwas ein Etikett drauf und meint damit, irgendwas erledigt zu haben. Das ist eine Illusion, darüber kann man nur schmunzeln. Tatsache ist, den verfolgten Christen nützen solche Etiketten gar nichts. Tatsache ist, hier geht es in erster Linie um Freiheit, Menschenrecht, Menschenwürde. Und die gilt es schlicht und einfach zu verteidigen, ohne Ansehen der Person im Übrigen.
Menschenrechte sind, das hat die jüngsten Ereignisse in den USA zum Beispiel gezeigt, im vergangenen Sommer, in aller Munde, zu Recht auch natürlich. Wenn es um Religionsfreiheit geht, so mein Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie zustimmen, scheinen die Religionen, ja nicht einmal das Christentum, manchmal mit einer Sprache zu reden. Wie kann dieses Dilemma überwunden werden, da eine Sprache zu finden, die wir ja auch brauchen?
Es ist ein Bewusstsein der Freiheit, über das wir reden, und ein Bewusstsein von Freiheit und Recht. Und beides steht schon irgendwo auch auf Füßen, die wackeliger werden. Und es ist ein Beitrag, den die Kirche auch leisten muss. Religionsfreiheit, und das ist nicht irgendeine Freiheit, das ist ein Grundrecht, Religionsfreiheit ganz entschieden zu verteidigen, und zwar an allen Ecken und Enden, wo sie bedroht ist. Und das ist eine Aufgabe, die in der Tat eigentlich alle Menschen, die glauben, vereinen müsste. Es ist auch richtig, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ich weiß keine Lösung, wie man aus diesem Chaos herauskommt, aber ich sehe unmittelbar und unaufgebbar die große, große Aufgabe, diese Grundrechte zu verteidigen, deutlich zu machen. Ich habe Telefonate zu Corona-Zeiten vielfach gehabt, wo ich deutlich machen musste, Religionsfreiheit ist ein Grundrecht. Und Grundrechte werden nicht vom Staat gewährt oder einem gnädigen Ministerpräsidenten oder einer Kanzlerin, die hat man.
Stichwort Grundwerte verteidigen, 1700 Jahre freier Sonntag. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, am 3. März 321 erklärte der römische Kaiser Konstantin den siebten Wochentag zur allgemeinen Arbeitsruhe, ein hohes Gut, und breit die Allianz für den freien Sonntag. Kirchen, Gewerkschaften, Parteien bis hin zur Linken wiesen auf Bedeutung und Bedrohung des freien Sonntags hin. SZ-Journalist Heribert Prantl war Festredner auf einer Veranstaltung der Allianz für den Freien Sonntag. Im Vorfeld erklärte er, wie das Evangelische Sonntagsblatt berichtet, ohne einen arbeitsfreien Sonntag bräuchten die Menschen sehr viel mehr Therapeuten. Daher sei es wichtig, dass die Gesellschaft den Freien Sonntag als große gemeinsame Pause zur Grundtaktung des Lebens bewahre. Reicht eine solche humanistische Begründung für die Sonntagsruhe aus? Die christliche Bedeutung des Sonntags präge die Gesellschaft immer weniger, kommentieren Peter Winnemöller und Stefan Bayer in die Tagespost. Schätzungen gehen in Deutschland von einem Absinken der regelmäßigen Sonntagspraxis auf rund 3% aus. Nicht mehr kommunistische Ideologen oder kapitalistische Ausbeuter bedrohen unseren Sonntag, sondern eine relativistische Unterhaltungsmentalität, in der Gott keinen Termin mehr bekommt. Herr Necke, wenn man das so hört, könnte man ja sagen, das ist wieder die typisch katholische Jammerorgie. Die Leute gehen halt einfach nicht mehr so viel in die Kirche. Anders gefragt, was kann man positiv tun, um den Menschen die christliche Bedeutung des Sonntags wieder beizubringen? Ich denke, Ihr Chef, der Regensburger Bischof, ist in der Hinsicht ja sehr aktiv.
Ja, er weist im Grunde auf zwei Dinge hin. Zum einen ist der Sonntag Ausdruck auch unseres Menschenverständnisses. Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Alltagssorgen, sondern er ist auch ein geistiges Wesen, was auch den Raum und die Zeit und den Ort braucht, um sich als geistiges Wesen darzustellen, zu leben und zum Ausdruck zu bringen. Dazu ist der Sonntag da. Er ist in der Genesis angelegt. Er ist auch viel älter als diese 1700 Jahre bei den Juden ist es der Samstag. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Klar ist, Menschen brauchen einen Rhythmus und Menschen brauchen Zeit für Muße. Das ist das eine. Und zum anderen kommt es auf jeden von uns an, auf Sie, auf mich, inwiefern wir mit unseren Kindern und Enkelkindern auch eine bewusste Sonntagskultur leben. Das fängt an vom Hausgottesdienst, den man am Sonntag vielleicht gemeinsam feiert, vom gemeinsamen Singen, vom gemeinsamen Beten, aber auch von der gemeinsamen Kleidung, mit der man den Sonntag betont, bis hin zum besonderen Essen und einer Essenskultur. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, den Sonntag zum Ausdruck zu bringen. Und es liegt an uns, das zu tun und auch diese Tradition weiterzugeben. Von selbst geht das nicht.
Ja, Herr Neck, mit diesem Plädoyer für eine christliche Sonntagskultur lassen wir es bewenden. Vielen Dank für Ihr Hiersein, fürs Kommentieren.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Das war sie, die katholische Presseschau im Monat April. Ihnen danke fürs Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Machen Sie es gut und eine gesegnete, hoffnungsvolle Osterzeit.